So, herzlich willkommen zum letzten Vortrag im Vormittagsteil des Kernel Tracks. Den letzten Vortrag wird Bernhard Waller halten zum Thema Kernel Debugging. Und er wird uns erzählen, was man alles machen kann, um Fehler in dem Kern zu finden, wenn sie denn mal aufgetreten sind.
Bernhard? Okay. Und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Also kurz zum beruflichen Hintergrund. Ich habe, wie der Kollege vorher, bis vor einem Jahr bei SUSE gearbeitet, habe dort das Thema Kernel-Debugging, also speziell Crash-Dump-Debugging betreut und bin zwar jetzt in dem Bereich jetzt nicht mehr also wirklich entwicklungsmäßig tätig, aber ich verfolge halt immer nur die Entwicklung von diesem ganzen Themengebiet und deswegen halte ich auch hier jetzt den Vortrag. Gut, also der Vortrag gliedert sich in drei Teile. Zunächst ganz einfaches Kernel-Debugging über Print-K, über die Kernel-Konsole. Der Hauptteil des Vortrags wird dann über Kernel-Crash-Dumps sein, also wie man die erzeugt und dann auch kurz, wie man die analysiert. Und ganz zum Schluss gehe ich nochmal kurz auf interaktive Kernel-Debugger ein. Es wird dann zum Thema Kernel-Crash-Dumps auch eine kurze Demo geben, in der virtuellen Maschine dann natürlich. Es wird jetzt im ganzen Vortrag öfters auf Kernel-Dokumentation verwiesen. Ich möchte jetzt nur mal kurz den Link erwähnen, LXR Linux NO, das ist so ein Online-Browser von den Kernel-Sourcen und wenn man bloß Doku lesen möchte, reicht das aus, braucht man sich nicht irgendwie 50 Megabyte Kernel-Tabul runterladen. Man könnte natürlich auch den Git-Browser verwenden, das ist allerdings ein bisschen mehr, der Link ist länger. Im Vortrag wird dann auch öfters SysRequest erwähnt, also die meisten werden es kennen, aber ich wollte es jetzt nur mal kurz erwähnen. Das ist auf der Tastatur die Tastenkombination Alt-GR und die Drucktaste, die meistens seitlich dann mit SysRequest beschriftet ist und dann als dritte Taste eben eine zusätzliche Taste, die, also H ist hart, gibt die Hilfe aus. Und muss natürlich aktiviert sein im Kernel, kann man aber davon ausgehen, dass bei Distributionskerneln eingebaut ist, auch bei der Standardkonfiguration ist es drin, man muss es gegebenenfalls beim Booten einschalten, weil das manchmal aus Sicherheitsgründen deaktiviert ist, weil man dann natürlich auf jeden Rechner neu booten kann, aber wenn man physikalischen Zugriff hat, kann man es sowieso. Kurz zur Definition, was eine Kernel-Oops ist, also die Meldung hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, hoffentlich nicht bei sich selbst. Oops heißt nicht, dass das System steht, das wäre eine Kernel-Panic. Oops heißt nur, in Anführungsstrichen, dass was schiefgegangen ist, also klassischerweise das, was man im User-Space als Segmentation-Fault kennt. Und dann gibt halt der Kernel sowohl auf der Konsole als auch im Log so eine nette Meldung aus, wo man halt relativ viel Information hat, um das analysieren zu können, woran es lag. Also zum Beispiel eine Dereferenzierung von einem Nullpointer. Ja, gut. Dann eben nach den kurzen Begriffsdefinitionen zu dem ersten Teil Kernel-Konsole. Die Funktion Print-K ist jetzt auch nicht wahnsinnig spannend und neu. Es gibt halt im Kernel, wie es im User Space, ein Print-F gibt. In Print-K der einzige Unterschied ist, dass es so eine Priorität gibt, wo man die Logmeldungen klassifizieren kann und das reicht halt von Emergency bis Debugging und anhand dessen kann man dann, wie man auch dann zwei Folien später sieht, eben nach den Meldungen filtern, dass man eben nicht auf der Konsole lauter Debugging oder Informationsmeldungen hat. Das Ganze ist eine String-Konstante und wird halt zu der anderen Format-String-Konstante halt dann vom Compiler verschmolzen, deswegen jetzt hier diese Notation. Da gibt es dann noch jede Menge Makros, wie man Tipparbeit sparen kann oder die Ausgabe vereinheitlichen. Das möchte ich jetzt gar nicht näher vorlesen. Und natürlich gibt es dann auch Assertions im Kernel, wie man hier unten sieht. Auf jeden Fall, um dann an diese Meldungen letztendlich zu kommen, die man im Kernel ausgibt, gibt es im Kernel einen Ringpuffer, wo diese Meldungen abgelegt werden und im Wesentlichen zwei Schnittstellen zum User Space, um auf diesen Ringpuffer zuzugreifen. Einmal diese PROC-K-Message-Datei, die im Wesentlichen von einem Prozess benutzt wird, nämlich dem K-Log-D oder auch irgendeinem Syslog-D-Modul für R-Syslog-D oder sonstige. Auf jeden Fall die Datei blockiert, also ein einfaches CAT, auf das wird nichts bringen, weil dann nur die Meldungen rauskommen, die noch nicht von einem anderen Prozess gelesen wurden. Deswegen gibt es den K-Log-Control-Aufruf, der dann zum Syslog-Systemaufruf gemappt ist. wo man dann neben einigen Einstellungen vom Programm aus eben auf den ganzen Ringpuffer zugreifen kann, und das macht im Wesentlichen die Message. Das hat ja wahrscheinlich jeder schon mal verwendet, um eben schnell an diese Meldungen zu kommen. Natürlich werden in der Standardkonfiguration die Meldungen auch geloggt. Das ganze Logging und D-Message ist natürlich im normalen Betrieb relativ hilfreich, hilft einem aber nichts, wenn das System crasht, weil man dann einfach die Ausgaben ja überhaupt nicht mehr sieht. Also da muss man halt dann wirklich die Kernel-Konsole verwenden, also die VGA-Konsole, also von Alt-F1 bis die normalen Linux-Konsolen, also halt nicht den X-Server. Und da gibt es eigentlich eine Falle, in die man gelegentlich tappt, nämlich wenn man SUSE verwendet, werden alle Kernel-Meldungen auf die Konsole 10 umgeleitet und man sieht auf den anderen Konsolen nichts. Das kann man mit K-Log-Konsole ausschalten. Das Problem ist natürlich, wenn dann ein System steht, kann man ja nicht mehr einfach auf die 10. Konsole wechseln. Das heißt, man kommt halt im gegebenenfalls dann nicht mehr an die Meldungen. Deswegen ist es für den Zweck nicht so vorteilhaft. Also K-Log-Konsole muss man mit Parameter 0 aufrufen. 0 heißt immer die aktuelle Konsole. Das heißt, das wandert dann mit, je nachdem, auf welcher Konsole man ist. Das ist da die Standardeinstellung bei Debian zum Beispiel. Den Log-Level für die Kernel-Konsole kann man setzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Was distributionsübergreifend auf jeden Fall funktioniert, ist syslog-control kernel.printcard. Man muss eigentlich nur die erste Zahl angeben, also reinschreiben. Und dann, das gibt eben die Log-Priorität an, also das eben diese Zahl halt von der Folie. Gut, auf der Konsole direkt kann man dann eben auch mit sysrequest umschalten, dass man sofort die Log-Priorität erhöht, auch wenn keine Eingaben mehr möglich sind über irgendwelche Programme. Was ich beim Entwickeln auf jeden Fall empfiehlt, ist allerdings eine serielle Konsole, einfach deswegen, weil es zuverlässiger funktioniert und weil es, also wenn das System halt crasht, die serielle Konsole funktioniert immer noch. Und zum anderen ist es auch von der Handhabung her einfacher, weil man einfach hochscrollen kann, man kann das Copy und Paste in irgendein Bug Report einfügen und solche Geschichten, man kann dann auch greppen, man kann suchen, das geht natürlich alles bei einer Textausgabe auf dem Bildschirm nicht, da kann man nur abfotografieren. Um so eine Konsole zu verwenden, braucht man eigentlich, natürlich braucht man zwei Rechner. Man braucht eine serielle Schnittstelle auf dem Rechner, der untersucht werden soll, in Anführungsstrichen. Und auf dem anderen Rechner reicht USB-Adapter genauso. Auf dem Entwicklungsrechner verwendet man dann halt ein Terminal-Programm. Wir sind jetzt einige angegeben. Und zum Beispiel jetzt Pico.com. Man muss dann auf dem Zielrechner die Kernel-Kommandozeile beim Booten verändern und halt die Geschwindigkeit, also diese 11.5.200, muss einfach gleich sein. Es ist egal, was man verwendet. 11.5.200 ist halt, sage ich mal, das schnellste. Und man kann bei dieser Kernel-Kommandozeile, wie man es hier in dem Beispiel sieht, mehrere Konsolen angeben, und es ist, die Reihenfolge ist nicht egal, die letzte wird zur Systemkonsole. Das heißt, die Bootmeldungen von irgendwelchen Init-Skripten werden auf der letzten ausgegeben. Das heißt, wenn man dann normal das System in dem Bildschirm noch verwenden will, sollte die TTY0 die letzte sein. Wenn der Rechner überhaupt nicht bootet, dass man jetzt beim Entwickeln, sage ich mal, irgendwelchen Bootcode, irgendwelche Modifikationen vorgenommen hat oder einfach ein sehr unglückliches Modell gewählt hat, irgendeinen ganz neuen Laptop, der mit dem Kernel halt überhaupt nicht bootet und man sieht auf der Konsole nichts, dann hilft EarlyPrintCard. Das ist nochmal ein spezieller Code, der ganz einfach auf die serielle Schnittstelle bzw. auf die VGA-Konsole zugreift, keinen Framebuffer benutzt oder sonstiges. Und das ist eigentlich was immer geht. Wenn man da schon nichts sieht, dann hat man wirklich ein ernsthaftes Problem. Was macht man, wenn der Rechner keine serielle Schnittstelle hat? Zum einen kann man natürlich eine PCI-Karte reinstecken. Man kann, wenn man jetzt Server verwendet, haben die normalerweise ohnehin schon irgendeine Form von einer virtuellen Serienkonsole, die sehr praktisch zu verwenden sind, weil sie über das Netzwerk funktionieren. Also sei es jetzt bei HPs irgendwelche ILO-Geschichten oder IPMI oder sonstiges, da muss man sich halt dann näher beschäftigen und es mal konfigurieren. Man kann eine Netzwerkkonsole verwenden, es steht in der Dokumentation, welche Parameter dann man genau verwenden muss. Das funktioniert dann über UDP, und auf der anderen Seite verwendet man halt dann Netcat. Oder man verwendet einen Standard-USB-Adapter, der allerdings halt voraussetzt, dass dann zum Beispiel der USB-Treiber geladen ist oder einkompiliert ist und also nicht immer funktioniert hat. Womit wir dann eben schon beim nächsten Thema wären.
Ah, okay. Kernel Logs, ist da jetzt passiert, das geht in den Ringpuffer rein und hat sehr viele Meldungen gemacht. Kann es passieren, dass da nicht alles im Syslog erscheint, weil das zu schnell bestimmt, also in die Kernel-Buffer reingeht?
Kann passieren. Nee, nur beim Kompilieren vom Kernel. Also on the fly geht nicht. Also man sollte aber in solchen, ich weiß jetzt nicht, ob das Code war, den sie selber geschrieben haben oder ob das Code war, der irgendwie schon im Kernel vorhanden war. Man sollte eigentlich immer Print Car Rate Limit verwenden in solchen Fällen, dass man halt, wenn man jetzt sehr viele gleichartige Meldungen ausgibt, ist es so eine Funktion, die halt überprüft, dass dann halt irgendwie, dann steht dann bloß irgendwie Last Message has repeated 1000 times oder sonst was. Also wenn es natürlich fertiger Code ist, dann muss man halt entweder den Code patchen oder ja,
das
hilft nichts.
Code, aber wir wollten im Problemfall die History rückwärts laufen, dass man dann sieht, was war die letzten 2 Sekunden, bevor
okay.
ein bestimmtes Event eingetreten ist und die Hoffnung war, man kriegt alles im Syslog.
Okay.
Die interessanten Sachen einschließlich des eigentlichen Events waren im Syslog gar nicht drin.
Ja. Ja, in so einem Fall wird dann wieder eine Serial-Konsole helfen, weil der wird sofort wegschwimmen wollen. Okay. Ja. Naja, aber jetzt kommen wir zur Compile-Zeit. Das ist halt so. Gut. Ja, Kernel Crash Dumps. Zunächst ist es ja ein komplett ganz anderen Ansatz des Debuggings. Bei PrintCar verwendet man hauptsächlich in der Entwicklung oder bei irgendwelchen ganz kritischen Fehlern, die halt, sag ich mal, im Code schon abgefangen wurden und bekannt sind. Also, was weiß ich, wenn es die Hardware nicht gibt, kann man natürlich ein PrintCar ausgeben. Aber wenn es unbekannte Fehler sind, also irgendwelche Crashes, hilft, müssen wir die Stelle ja erst instrumentieren. Das Ganze funktioniert natürlich sehr gut, wenn man selber Entwicklung betreibt, funktioniert aber nicht, wenn man jetzt irgendwie Probleme bei irgendwelchen Kunden finden möchte, weil man denen ja nicht, sag ich mal, stündlich einen neuen Kernel mit irgendwelchen PrintCars schicken kann, die dann genau die Stelle näher untersuchen. Und deshalb ist dieses ganze Crash-Dumps-Geschichte halt auch aus dieser Enterprise-Distributionsecke gekommen und jetzt nicht so aus der klassischen Kernel-Entwickler-Ecke. Was sind Crashdumps? Steht es hier nicht, aber ist eigentlich ganz logisch. Crashdump ist einfach ein kompletter Speicherauszug des Systems, geschrieben in eine Datei. Das ist halt ähnlich wie so ein Core-Dump beim User-Space-Programm, den man dann mit dem GDB öffnet und halt nachschauen kann, wie waren die Variablen zur Zeit des Absturzes, ist halt ein Kernel-Crashdump. Dann eben der komplette physikalische Speicher eben geschrieben in eine Datei. Ich gehe dann jetzt näher auf KDump ein und bevor es KDump gab, gab es im Prinzip 2 verschiedene Ansätze, die beide nicht Mainline waren. Zum einen das LKCD, das mehr aus der HP-SGI-SUSE-Ecke kam und zum anderen das NetDump-DiskDump, das halt in Red Hat integriert war. Bestimmte Dinge sind nach wie vor geblieben bei KDump, nämlich das Format, wie diese Dateien auf der Platte halt ausschauen, also der Header und wie die Speicherseiten dann geschrieben werden. Das ist dieses DisDump oder NetDump-Format, je nachdem, welches man verwendet. Und das Tool zum Debuggen dieser Crashdumps, das sich einfach Crash nennt, sinnvollerweise, was natürlich unmöglich macht, nach dem Programm in Google zu suchen, weil man nichts findet. Ja, von dem LKCD, das ist mehr oder weniger sang- und klanglos gestorben. Wenn man von der S390-Ecke absieht, da wo das Format nur verwendet wird. Bevor ich jetzt KDump erkläre, kurz KExec, wer es nicht kennt. Also KExec ist einfach ein Mechanismus, um Linux aus Linux heraus zu starten. Theoretisch auch andere Betriebssysteme, also rein praktisch funktioniert. Also ich weiß nicht, ob ich glaube, BSD hat mal einer zum Laufen bekommen, aber Windows kann man jetzt vergessen. Also es ist schon eigentlich hauptsächlich Linux aus Linux. Man umgeht dabei einfach das BIOS, das heißt, ein Linux-Kernel führt ein Linux-Kernel aus, daher auch der Name KExec. Wenn man es jetzt rein zum Booten verwendet, also jetzt unabhängig von KDump, ist der Vorteil natürlich, dass das Booten schneller geht, weil man das ganze Hardware-Probing am Anfang überspringt. Der Nachteil ist halt, dass zumindest zu Anfangszeiten von KDump bestimmte Hardware-Devices einfach nicht mehr hochgekommen sind, weil der Treiber das Device nicht zurückgesetzt hat, sondern einfach ausgegangen ist davon, dass es eben das BIOS schon in einen sauber definierten Zustand bringt. Um das zu verwenden, braucht man im Wesentlichen die kexec-Tools, die natürlich in jeder Distribution dabei sind und einen Kernel, der das kexec unterstützt, was eigentlich auch praktisch immer der Fall ist. Kdump ist nun die Idee, dass man kexec verwendet, um einen neuen Kernel zu booten, der allerdings nicht das System komplett übernimmt, sondern den alten Speicher nicht löscht. Das heißt, man bootet einen neuen Kernel, hat ein sauberes Environment und sichert aus diesem Kernel dann den kompletten alten Speicher irgendwo hin und bootet zum Schluss wieder komplett neu, um dann den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Das ist so die Idee. Der Vorteil ist natürlich, man schreibt das Ganze, also diese beiden anderen Ansätze, die ich vorher erwähnt habe, die haben immer versucht, aus dem kompromittierten System einen Dump irgendwie zu sichern, was natürlich schwierig ist, weil man ja nicht genau weiß, was jetzt kompromittiert ist. Man hat immer versucht, irgendwie möglichst minimalistisch davon auszugehen, dass keine Interrupts mehr funktionieren und so weiter, aber es funktioniert halt trotzdem nicht immer. Hier hat man ein sauberes System und außerdem erfolgt das Sichern im User Space, das heißt, man hat alle Tools, alle Protokolle zur Verfügung, die man halt normal zur Verfügung hat. Man muss nicht irgendwie FTP im Kernel nachimplementieren oder sowas. Und man hat alle Treiber, die man so benötigt. Man kann auch auf eine Firewire-Platte dumpen, zum Beispiel. Das Ganze funktioniert in 4 Schritten, wenn man es jetzt manuell macht und jetzt nicht irgendwelche Tools verwendet, die wie Yast, die halt das einen für alles, die ganze Konfiguration für einen übernehmen. Man muss zunächst beim Booten in der Kommandozeile Speicher reservieren, komme ich dann später dazu. Dann muss der Kernel geladen werden, der dann das Sichern des Dumps übernimmt. Dann muss das System gecrashed werden, was in der Praxis natürlich automatisch passiert, weil es ja genau das ist, was man untersuchen möchte. Und zum Schluss wird halt dann der Dump durch irgendein Skript oder Programm gesichert. Man braucht einen Kernel, der das unterstützt. Hier sind die Optionen aufgelistet. In der Praxis wird man dafür, also zumindest wenn man jetzt in den Distributionsbereich geht, lange Zeit hatte man 2 Kernel, einen Kernel minus Kdump, einen normalen Kernel. Mittlerweile ist es möglich, den gleichen Kernel zu verwenden, was das Ganze natürlich einfacher macht. Also der Schlüssel ist hier dieses Relocatable, das heißt, dass der Kernel von jeder beliebigen Startadresse ausgeführt werden kann. Und damit ist es eben möglich, den gleichen Kernel zu verwenden. Die anderen Optionen kann man natürlich aktivieren in beiden Fällen. Das Wichtige ist das Debug-Info, dass halt die Debugging-Information, also im Wesentlichen, dass halt der GCC mit minus G aufgerufen wird, dass die verfügbar ist. Das kann zum einen sein, dass man den Kernel direkt übersetzt mit Config-Debug-Info. Das kann auch sein, wenn man jetzt in den Distributionsbereich geht und den fertigen Kernel verwenden möchte, werden ja meistens diese Debug-Informationen rausgestrippt, wie bei den User-Space-Programmen auch. Und dann muss man halt das entsprechende Debug-Info-Paket einfach installieren über den Paketmanager. Gut, dann sind wir bei den 4 Schritten. Zunächst die Speicherreservierung. Es ist halt einfach nötig, Speicher für den Kdump-Kernel zu reservieren, weil man sonst ja, man braucht ja eine gewisse Umgebung, in denen dieser Kernel dann läuft, um das Ganze wegzusichern. Ich kann ja nicht den alten Speicher einfach überschreiben, weil ich wüsste ja nicht, was überschrieben werden müsste. Und ich kann ja nicht sagen, ich swap den auf die Festplatte, weil das ja genau das ist, was nicht geht, dass ich auf die Festplatte schreiben kann, während das System gecrashed ist. Das heißt, ich reserviere Speicher, das ist normalerweise nicht viel. Also bei einem Standardsystem sagt man 64 Megabyte, das reicht. Bei irgendwelchen größeren Servern gehen wir dann eher auf 128 Megabyte. Wirklich eine Berechnungsformel für diese Speichermenge gibt es leider nicht. Es hängt ja davon, zum einen hängt es von dem Kernel-Konfiguration ab, zum anderen hängt es davon ab, welche Programme man denn dann ausführt, um den Dump zu sichern. Deswegen würde ich empfehlen, wenn man wirklich produktiv das verwenden möchte auf irgendeinem System, sollte man es vorher auf dem System einmal ausprobieren und den Kernel crashen lassen und zu überprüfen, ob das Sichern funktioniert. Das Reservieren geht einfach über die Kernel-Kommandozeile, Crash-Kernel gleich und dann halt irgendeine Zahl, also zum Beispiel 64M, wie man hier sieht. Wenn man dann überprüfen möchte, ob die Reservierung funktioniert hat, das steht halt in der Proc.io-Mem, da sieht man ja diese ganze Memory-Map und da wird dann eben dieser Crash-Kernel auch aufgeführt und kann man dann eben sehen, an welcher Adresse und wie viel Menge dann, also im Nachhinein kann man das dann natürlich auch überprüfen. Der zweite Schritt ist dann, den Crash-Kernel zu laden. Das funktioniert dann eben über kexec minus p. Man braucht einen Kernel, man braucht es nicht unbedingt, aber man sollte eine init-rd verwenden, weil der übliche Prozess ist eigentlich, dass die sämtliche Programme, die das Sichern des Systems übernehmen, in der init-rd laufen und dass überhaupt kein Root-Dateisystem benötigt wird. Und deswegen könnte man theoretisch jetzt dieses in den Argumenten hier das Root gleich der FSDA5 weglassen. Es kommt dann immer darauf an, was benötigt wird. Gut, die restlichen Argumente, die jetzt hier aufgeführt werden, haben halt alle ihre Bedeutung. Ich möchte jetzt überspringen, einfach zeitlich sollte man auf jeden Fall im KDAM-Fall alle angeben. Natürlich gibt es bei den Distributionen, egal welche man jetzt verwendet, fertige Init-Skripte, die beim Booten ausgeführt werden, die das Laden des KDAM-Kernels übernehmen und die das natürlich alles schon beachten, welche Argumente dann man da in welchem Fall braucht. Dann, wann wird der Panic-Kernel dann letztendlich gestartet? Bei einer Panic natürlich. Im KDAM-Fall kann es allerdings, also wenn man KDAM eingerichtet hat, kann es manchmal sinnvoll sein, mehr Kernel-Panicen auszulösen, wie man eigentlich auslösen müsste. Nämlich zum einen dieses Panic on Oops, das ist jetzt hier nur ein Fehler, das muss natürlich 1 heißen. Dieses Panic on Oops bedeutet halt, dass bei jedem Oops, also bei jedem, was wir hier vorher gesehen haben, immer eine Panic ausgelöst werden, einfach weil man sagt, man traut dem System nach dem Oops nicht mehr wirklich. Zum anderen gibt es im x86-Bereich Server, die so eine NMI-Taste haben, also mehr so diese HP, ProLiant zum Beispiel, haben das glaube ich über das Web-Interface, wo man dann definiert einen Non-Maskable Interrupt auslösen kann und dann definiert, wenn man diese Option setzt, Crashdump schreibt. Der Vorteil von diesem Non-Maskable Interrupt ist halt, dass er auch dann noch funktioniert, wenn Sys-Requests gar nicht mehr funktioniert, also praktisch immer. Das heißt, man kann dann immer noch das System, also speziell dann, wenn es nicht abstürzt, sondern wenn es einfach hängt, dann nur einen Panic auslösen, einen Dump schreiben, anstatt einfach Reset zu drücken und halt dann schlecht herausfinden zu können, warum denn jetzt genau das System sich ein Deadlock produziert hat. Wenn man das Ganze manuell testet, macht man es üblicherweise über Sys-Request und macht halt vorher einen Sync und einen Unmount, wenn man jetzt das Dateisystem nicht mehr schrotten möchte, als man es müsste. Man möchte ja nur testen. Das Dump sichern, also das ist dann eben der dritte Teil, der dritte war ja das Crashen, das dann eben durch irgendwelche in der Regel automatischen Programme ausgeführt wird, aus dieser init-rd geladen wird. Das heißt, dieses System wird gebootet. Beim Hochfahren erkennt es halt, ich bin jetzt im KDAMP-Kernel, ich möchte nicht irgendwie KDE starten, sondern ich möchte jetzt nur diesen Dump speichern und dann sofort wieder booten. Die Erkennung erfolgt üblicherweise, diese Datei proc-vm-core, die gibt es ja immer, wenn der Kernel entsprechend kompiliert wurde, aber die hatte dann eine Größe ungleich 0. Im normalen System ist sie natürlich 0. Man kann auch über dieses devoldmem auf den Speicher zugreifen, allerdings ist es halt linear, das heißt, man macht einfach einen Seek und dann einen Read und hat halt dann physikalisch den Speicher so, wie man im alten System hatte und eignet sich halt schlecht, weil eben der Header fehlt, um das wirklich auf Platte zu schreiben. Deswegen dieses VM-Core-Interface, das ist ein standardisiertes Interface, dieses 11-Core-Interface, das gleiche wie der GDB im User-Space verwendet und der Linux-Kernel für User-Space-Prozesse anlegt. Und das ist eigentlich das übliche Dump-Format, wie man das dann wegschreibt mit CP. Oder praktischerweise sind die Dumps natürlich sehr groß. Das heißt, man verwendet dann das Programm make-dump-file. Das erlaubt es zum einen, den Dump zu filtern nach bestimmten Kriterien. Zum Beispiel, dass man jetzt freie Seiten weglässt, dass man Speicherseiten weglässt, die nur Nullen enthalten und so weiter. Ermöglicht es aber auch, die Speicherseiten zu komprimieren. Also nicht die ganze Datei zu komprimieren, sodass man sie dann vorm Analysieren halt komplett entpacken müsste und dann halt wieder beim entpackten System den gleichen Speicherbedarf hat, sondern dass man halt die Seiten getrennt komprimiert, die dann von diesem Crash-Tool on-demand dekomprimiert werden. Hier habe ich jetzt nur mal aufgelistet bei den, sagen wir, ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, drei meistverbreitetsten Distributionen, wie da die Kommandos heißen, welche Konfigurationstools es gibt und welche Dokumentation es gibt. Wenn man jetzt Gentoo oder so, weiß ich jetzt nicht, da könnte ich mir vorstellen, dass halt das eine oder andere dann wirklich manuell konfiguriert werden muss. Gut, an der Stelle möchte ich dann mal kurz das Ganze demonstrieren und dann auch dieses Crash-Tool starten. Ja. Diese, ja, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass der Bildschirm so klein ist und irgendwie sehe jetzt hier nicht das, was ich eigentlich sehen möchte. Ich sehe hier das Ding, sehe aber hier links nicht die virtuelle Maschine. Hoffen, da es bloß eine gibt, muss es eigentlich die richtige sein. Ja. Gut. Also was man hier unten eben sieht, das weg, ist eben dieser Crash-Kernel-Parameter, der dann schon konfiguriert ist. So wie man an diesem Sysfs-Interface sieht, kexec crash loaded, sieht man, dass der Kernel bereits geladen ist. Das ist ja das Gleiche, was RCK am Status macht. Das ist natürlich jetzt userspezifisch, also diese ganzen Skripte, es gibt keinen Standard dafür, es ist bei jeder Distribution einfach anders. Bei Red Hat ist es wahrscheinlich ein bisschen ähnlicher, weil die sich mehr an LSB halten, bei Debian ist es halt ein bisschen anders, ohne jetzt irgendeine Wertung vornehmen zu wollen. Es ist einfach nicht so ganz einheitlich. Die Kommandozeilen-Tools selber sind natürlich schon einheitlich. Also der Kernel wurde automatisch beim Booten geladen. Das heißt, ich kann jetzt einfach das System crashen. Also dieses SysAQ-Trigger ist halt einfach, wenn man jetzt keine Druckentaste hat und die virtuelle Maschine die nicht umleiten kann, ist es halt einfacher. Das ist nur so zur Erklärung. Gut, dann sieht man halt hier, wie dieses Crash-System bootet und eben nichts anderes macht als den Dump sicher. Die Fehlermeldungen, die haben jetzt damit nichts zu tun, die kommen beim normalen System genauso, die haben wir noch nicht gesehen, weil da mehr anderes Zeug kam. Also er kopiert jetzt den Dump, verwendet Make-Dump-File, filtert das Ganze. Also in dem Fall habe ich jetzt eingestellt, dass er null Seiten nicht mit abspeichert, kopiert dann noch aus dem Root-File-System, falls es verfügbar ist, den Kernel in das gleiche Verzeichnis, die System Map und startet dann eben sofort neu. Und das ist halt das, so würde man es dann jetzt produktiv auf irgendeinem Serversystem einsetzen, dass halt der Betrieb dann sofort weitergeht. Gut, dann die Dumps liegen dann, also laut LSB liegen die in var crash und in dem Fall jetzt auch dieses, das ist jetzt der heutige. Dann habe ich jetzt hier gleich in dem Verzeichnis den Kernel kopiert, das hat eben dieses Dump-Skript gemacht. Ist praktischer, dass man dann gleich die Debug-Info und den Kernel in dem gleichen Verzeichnis hat wie den Dump. Da kann man nämlich das Crash-Tool ganz einfach so starten, dass man jetzt als erstes den Kernel angibt, in dem Fall den komprimierten Kernel und dann einfach den VM-Core und dann startet eben dieses Crash-Tool, das man dann verwenden kann, um den Dump eben zu analysieren. Also das startet jetzt mit einer kurzen Meldung über Informationen über das System, das dann letztendlich crashed ist. Das Tool selber ist halt sehr mächtig. Also man könnte wahrscheinlich einen ganzen Tag, Workshop von einem Tag über dieses Tool halten. Deswegen kann ich da natürlich jetzt nur kurz drauf eingehen. Im Prinzip ist es ein GDB mit viel drumherum. Das heißt, intern wird der GDB verwendet, um dieses ganze Symbolhandling zu machen, die Compiler-Debug-Informationen eben zu lesen. Und es gibt halt dann ein Interface obendrauf, um spezielle Kommandos für den Kernel zu haben. Also eben dieses Sys, das dann eben das gleiche ausgibt wie die Startmeldung, Der schaut, im Prinzip macht das Tool ja nichts anderes, wie dass es halt versucht, es kennt den Kernel, es kennt die Speichermapping und es versucht dann halt die Stellen zu lesen, die diese Informationen beinhalten. Wichtigstes Kommando ist eigentlich das Help-Kommando, weil es nämlich für jedes andere Kommando eine relativ ausführliche Hilfe gibt. Also es ist jetzt mehr als nur eine Syntaxbeschreibung, da sind dann Beispiele drin und man sollte dann eigentlich immer diese Online-Hilfe verwenden, weil die einfach mit dem Programm gepflegt wird und immer aktuell ist. Man kann jetzt zum Beispiel mit sysconfig sich diese Kernel-Konfiguration nachträglich aus dem Kernel rausziehen, wenn sie mit einkompiliert wurde, ohne jetzt die wirklich zu haben. Man kann mit mach-m sich die Speichermapping vom BIOS ansehen, vom System, wenn man jetzt irgendwelche Low-Level-Sachen debuggen möchte. Man kann natürlich auf Speicher zugreifen, sowohl eine physikalische Adresse als auch eine virtuelle Adresse. Man kann sich im Kernel-Bereich Variablen ausgeben, jetzt zum Beispiel diese Jiffies. Man kann dann, was am Anfang vielleicht das Wichtigste ist, sind nochmal diesen ganzen Printcar-Ringpuffer anschauen und dann zum Schluss eben auch die Panic-Meldung, selbst wenn man sie jetzt nicht irgendwie abfotografiert oder mit einer Serienkonsole gelockt hat. Was ganz praktisch ist, dass diese ganzen Kommandos wie auf einer Shell Pipes unterstützen, man in Dateien umleiten kann und so weiter. Immer in Pager wird er automatisch aufgerufen. Man kann sich dann zum Beispiel den Backtrace ausgeben lassen von dem aktuellen Task, wobei der Default aktuelle Task eben der Task ist, der gecrashed ist. Was man jetzt hier eben sieht, ich habe das Ganze ja über SysRequest ausgelöst und da sieht man halt einfach diese Dateisystem-Funktionen, die halt auf dieses SysRequest zugegriffen haben, auf diesen Funktion, und die Funktion selber hat dann einfach nur eine Null-Pointer-Dereferenzierung gemacht. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist dieses Sial. Das ist eine Extension für Crash, Simple Image Access Language, und das erlaubt es, eigene Skripte in einer C-ähnlichen Syntax zu schreiben. Und so ein Skript kann man sich jetzt einfach anschauen. Also man kann das direkt daraus editieren, man kann aber natürlich auch externen Editor starten. Das ist jetzt sehr C-ähnlich, also es gibt ja jeweils Hilfefunktionen, aber das Interessante ist halt dann der Code. Also man kann quasi wie jetzt im Kernel einfach umgekehrt auf die Datenstrukturen, auf komplexe Datenstrukturen zugreifen. Der ganze Interpreter kennt natürlich die Kernel-Datenstrukturen, also die muss man jetzt nicht irgendwie kopieren und extern irgendwie deklarieren, sondern die sind bekannt. Und darüber kann man sich jetzt auch für Sachen, die jetzt nicht in Crash defaultmäßig schon drin sind, für ganz andere Subsysteme eigene Funktionen implementieren, um dann eben wieder an die Informationen zu kommen. Und dieses ps.c stellt halt einfach das sps-Kommando zur Verfügung. Das ist das gleiche wie ps, nur eben selber in diesem Sial-Skript als Beispiel mit implementiert. Gut. Das Ganze ist jetzt nochmal in die Folien drin. Sie überspringen natürlich, weil ich das jetzt eben vorgeführt habe, aber nur mal zum Nachlesen. Ja. Was auf jeden Fall empfehlenswert ist, das jetzt ein bisschen untergegangen ist als Dokumentation zu dem Crash, gibt es hier dieses White Paper von dem Autor, das auch relativ aktuell gehalten wird, wo jetzt einmal so eine Fallstudie durchexerziert wird, wie man so einen Crash dann debuggt. Das hat schon einige Seiten, also ist jetzt eben zu ausführlich, um das jetzt in einem Vortrag eben komplett darzustellen. Gut. Und dann eben noch kurz als dritten Schwerpunkt des Vortrags, interaktive Kernel-Debugger. Lange Zeit gab es im Mainline-Kernel überhaupt keinen interaktiven Kernel-Debugger, einfach weil der Linus Torvalds halt sich dagegen ausgesprochen hat, solche Debugger zu integrieren, weil es zu schlechten Code führt. Kann man natürlich jetzt diskutieren. Jedenfalls wurde dann letztendlich vom KGDB ein abgespecktes Subset, ich glaube 2623 oder so, um den Dreh rum, wurde dann in den Mainline-Kernel aufgenommen. Das heißt, der KGDB ist jetzt offiziell drin. Man muss den Kernel nicht mehr patchen, wie es vorher erforderlich war, wenn man so einen Kernel-Debugger benutzen möchte. Allerdings gibt es nach wie vor den KDB, der von SGI maintained wird als Patch, den man reinpatchen muss. Der allerdings, zum Beispiel bei SUSE ist er drin, defaultmäßig. Er wird relativ schnell aktuell gehalten. Also man muss jetzt nicht 5 Kernel-Versionen vorher verwenden, damit es den Patch gibt, sondern ich glaube sogar in der RC-Phase wird er aktualisiert. Der Vorteil vom KDB gegenüber dem KGDB ist halt einfach, dass man auf der gleichen Maschine debuggen kann, wie der Kernel ausgeführt wird. Man drückt einfach die Pause-Taste, dann steht das System und dann erscheint am Bildschirm der Debugger. Der KGDB verfolgt eben einen komplett anderen Ansatz. Man hat 2 Rechner, einmal den Entwicklungsrechner, auf dem der GDB läuft, und einmal den Zielrechner, wo der Kernel läuft, der debuggt wird, und man braucht momentan, also in dem, zumindest in diesem Mainline-KGDB-Subset, braucht man zwingend eine serielle Schnittstelle mit 0 Modem-Kabel. In dem Patch, den es vorher gab, wird auch Netzwerk unterstützt, also das Polling eben das gleiche wie die Netzwerkkonsole. Die Dokumentation gibt es im Kernel drin in Form von Docbook. Man kann sich entweder die XML-Datei ansehen oder irgendein Make.ps, glaube ich, eingeben. Dann wird ein PostScript davon gebaut oder Make.pdf oder sonst was. Da steht dann eben das auch drin, wie der Kernel konfiguriert werden muss. Der KGDB muss aktiviert sein. Man sollte die Framepointer aktivieren, ganz einfach, weil dann der Debugger zuverlässiger den Stack rückwärts aufrollen kann, um festzustellen, in welche Funktionen denn gerade aufgerufen wurden, also diesen Backtrace zu generieren, falls das verfügbar ist. Also i386 ist auf jeden Fall verfügbar, der 64-Bit gibt es den Framepointer nicht, zumindest war es mal so, oder er hat nicht funktioniert. Kann aber sein, dass sich das schon wieder geändert hat. Das war auf jeden Fall damals die Aussage von Andy Klein, der das irgendwie implementiert hat, dass er in dem Assembler-Code den Register einfach nicht beachtet hatte, vom Framepointer belegt würde. Das heißt, der Assembler-Code würde unter bestimmten Umständen das Register einfach überschreiben. Gut. Kann sein, dass das schon wieder veraltet ist und im Zuge dieses Merges von 64-Bit und 32-Bit dann verschwunden ist. Habe ich jetzt nicht im Detail nachvollzogen. Man braucht wieder Debug-Informationen logischerweise, und um diesen KGDB da eben zu verwenden, so wie er Mainline ist, braucht man zwingend diese serielle Konsole, dieses einzige I/O-Modul, dieses KGDB-OC. Man kann das als Modul bauen. Dann muss man die Schnittstelle beim Laden des Moduls konfigurieren oder man gibt es über die Boot-Kommandozeile direkt an. Und wenn man KGDB Wait angibt, dann kann man sogar direkt beim Booten in den Debugger springen, weil normalerweise wird ja der Kernel einfach ausgeführt. Und wenn man SysRequest G drückt, stand glaube ich hier, ja, das heißt G, ich bin jetzt ziemlich sicher. Ja, eben. Ich habe das nämlich gestern noch geändert, weil vorher eine andere Syntax stand und da habe ich es kopiert. Ja, also das heißt auf jeden Fall G, auch wenn das ein S ausschaut wie ein S. Auf jeden Fall, wenn man SysRequest G drückt, steht das System und man kann sich auf der anderen Seite dann mit dem Debugger connecten. Und das funktioniert dann einfach mit dem Standard GDB. Das ist das Remote-Protokoll des GDB, das man auch vor allem im Embedded-Bereich für normales Remote-Debugging verwendet, also über diesen GDB-Server, das ist das gleiche Protokoll, gibt es auch über die Schnittstelle, über die Serien-Schnittstelle. Das heißt, man führt einfach auf der anderen Seite den Kernel aus, unterbricht ihn, connectet sich mit dem GDB und dann kann man zumindest in der Theorie den GDB ziemlich normal verwenden. Also man kann insbesondere Breakpoints setzen, kann die Variablen ausgeben, kann auf Source-Ebene debuggen. Das Crash, was ich jetzt nicht so direkt erwähnt hatte, aber was man vielleicht gesehen hat, kann eigentlich nicht wirklich auf Source-Ebene verwendet werden. Also man kann ja jetzt nicht wie im GDB 5 Frames hochspringen und sie dann die Parameter ansehen, das geht leider nicht. Man muss wirklich manuell sich den Stack ansehen und wissen, wie die auf dem Stack liegen und dann die Parameter von Hand rückwärts aufdröseln. Das ist halt eine Limitierung in diesem Tool. Das hat man jetzt beim normalen GDB, wenn man beim laufenden Kernel verwendet, nicht. Gut, und wenn das Ganze halt nicht funktioniert, gibt es dieses Set-Debug-Remote, wo man dann einfach die Kommunikation mitlesen kann, wo man dann halt schon sehen kann, wer jetzt nicht reagiert. Das nur als Debug-Hinweis. Gut, also die Folien habe ich auch auf die Webseiten hochgeladen, sollten dann auch auf der Chemnitzer Linux-Tage-Seiten verlinkt werden. Ich werde die zwei Fehler nur ausbessern. Und ja, hier die entsprechende Literatur. Und gibt es noch Fragen jetzt zum Schluss? Haben wir ja nur 15 Minuten fast.
Ja, der Ansatz zu dem KDAMP, ist das ausschließlich auf x86-Plattformen beschränkt oder gibt es auch andere Architekturen, wo das Anwendung finden kann?
Nein, es ist nicht auf x86 beschränkt, unterstützt werden. Also natürlich 64-Bit auch, Itanium, PowerPC 64-Bit, soweit ich weiß SH, also diese Hitachi-Controller, ARM, soweit ich weiß nicht. Ja, und die anderen, also andere alle nicht. Also das waren jetzt so ziemlich die S390, sicher? Ja, eben, bei S390 hat er eben diese Möglichkeit, über die Hardware, über diesen Hypervisor, also diese Hardware-Virtualisierung Dumps zu schreiben. Und soweit ich weiß, gibt es auf S390 eben KDAMP nicht. Was es gibt, ist natürlich Dumps in einem Format, das Crash lesen kann. Es gibt auch diese Xen-Dumps, wo man dann über einen Hypervisor, also wenn man jetzt ein Gastsystem hat, Dumps schreiben kann und die werden auch von Crash unterstützt. Aber es hat jetzt mit KDAMP nicht direkt was zu tun.
Ja. Nochmal eine Frage zum interaktiven Debuggen. Früher konnte der KGDB ja, wie Sie auch erwähnt haben, übers Netzwerk, über Ethernet auch bedient werden. Ja. Habe ich richtig verstanden, dass es da heute gar keine Möglichkeit mehr gibt für aktuelle Kernel? Man muss immer eine serielle Schnittstelle, aber gibt es noch Patches,
die das auch? Soweit ich weiß, gibt es schon nur die Patches, aber der Mainline-KGDB kann es nicht. Ja, und der verwendet dann die gleichen Interfaces wie der KGDB, oder? Das war dann die Idee. Also Low-Level-Interfaces.
Jetzt habe ich auch ein Mikrofon gewonnen. Als Ergänzung nochmal, als interaktives Debugging-Tool, was ich sehr, sehr ans Herz legen kann, ist KVM auf x86-Plattformen, also für Source-Level-Debugging. Ist halt mein Steckenpferd. Insofern ist eine ganz coole Sache, man halt wirklich mit dem GDB-Stub vom KVM arbeiten kann und mit dem normalen GDB vom Desktop drauf geht und halt Source-Level-Debugging vom Kernel machen kann. Also wenn man keine spezielle Hardware-Anforderung hat fürs Gastsystem, wenn man debuggen möchte, einfach nur ein Filesystem debuggen möchte oder irgendwie Memory-Management debuggen möchte, kann man auf dem Wege sehr gut das System überwachen. Auch SMP-Support ist halt mit drin, also recht realistisch.
Ja, guter Hinweis. Also generell muss ich zu dem Themengebiet sagen, man kann eigentlich in so einem Vortrag immer nur eine Auswahl nehmen, weil es einfach ziemlich umfangreich ist. Also über diese ganzen virtuellen Maschinen, wie ich schon gesagt habe, Xen, Dump, KVM, den GDB-Server, da könnte man fast schon wieder einen eigenen Vortrag füllen. Aber es ist natürlich ein guter Hinweis für, man kann ja sogar PCI-Devices, wenn sie einen eigenen Interrupt haben, durchschleifen und dann könnte man sogar Hardware-Treiber darin debuggen. Das habe ich zwar jetzt nicht ausprobiert, müsste aber eigentlich gehen. Ja.
Ja, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich für den sehr interessanten Vortrag.